Herzlich willkommen alle. Ich möchte noch kurz beten und dann fangen wir an. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Nachmittag und auch für dieses Thema, was wir jetzt anschauen können. Herr, bitte schenk du uns deine Weisheit, gib du uns Augen zum Sehen und auch Ohren zum Hören, dass wir die Wahrheit, die von dir kommt, wirklich verstehen und dass es etwas Positives und Gutes in unserem Leben bewirkt. Amen. Zunächst ein paar generelle Bemerkungen. Ich möchte im Grunde den Faden von der Predigt heute Morgen weiter spinnen. Das ganze Thema eben unsichtbare Welt und wie wir damit umgehen können. Aber ich möchte das mehr als eine Argumentationshilfe ansetzen und auch so vortragen. Und eigentlich das Thema Okkultismus oder Befreiung eigentlich gar nicht berühren, höchstens mal kurz streifen. Und es ist mehr ein Verstehen des Themas und auch wie man mit Interessierten oder Skeptikern oder auch Atheisten sprechen kann und Argumente für die unsichtbare Welt und auch für die Bibel vortragen kann. Als Einstieg eben diese kleine Geschichte. Ein Atheist und Humanist reden miteinander über Gott und die Welt. Der Atheist sagt einfach, es gibt keinen Gott, alles ist Zufall. Der Humanist entgegnet, nein, am Ende wird das Gute im Menschen siegen. Und der Christ widerspricht beiden und sagt, nein, die Bibel sagt etwas anderes, aber frag nicht warum. Ich weiß die wirklichen Gründe und auch die Fakten selber nicht. Oder nicht so genau. Es ist alles so ein bisschen schwammig, diffus. Ich denke, das ist ein Stück weit unsere Situation heute. Uns fehlen oft klare Argumente, die das Thema anpacken können und auch überzeugen können. Deshalb habe ich zwei Ziele mir gesteckt für das Seminar. Zum einen möchte ich die Argumente vortragen, natürlich auch die biblischen Argumente, aber es ist auch mit wissenschaftlichen, philosophischen Ansätzen vergleichen. Und dann auch ganz praktisch, das ist mehr der zweite Teil, wirklich die Konsequenzen aufzeigen und was bedeutet das für mich persönlich. Hier kurz der Inhalt. Ich hoffe, wir kommen mit einer Stunde hin. Mal sehen. Wem das zu schnell alles geht, der kann sich gerne hier die Internetseite aufschreiben, also www.jafriedrich.de und dann eben ein normaler / unsichtbare Welt als ein Wort .zip. Da ist das Dokument enthalten, aber auch noch ein paar andere Dokumente, die zu dem Thema eben passen. Also jafriedrich.de/unsichtbarewelt.zip. Kurz noch zwei Sätze zu mir selber, dass ihr ein bisschen mich auch einordnen könnt. Eben, ich bin von Haus aus eigentlich Ingenieur, also Geophysik in die Richtung, habe aber dann in London 3 Jahre noch eine Ausbildung gemacht, theologisch und auch als Lehrer. Und dann sind wir 15 Jahre in der Türkei gewesen und letzten Sommer zurückgekommen. Wir haben eben viele Anknüpfungspunkte mit dem Mutterhaus. Es waren also insgesamt 3 Diakonissen auch in der Türkei bei uns zu Besuch, in voller Tracht. Und ihr seht, meine Hose ist grau, als Sympathie zum Mutterhaus. Das muss man ja auch mal sagen. Einstieg. Jeder kann sich jetzt da warm Gedanken machen. Gott ist tot. Lasst uns das Leben genießen, solange es geht. Was würdest du antworten? Überleg mal 1 Minute für dich selbst, einfach in deinem Kopf. Eine Antwort oder 2 oder 3. Wir sind ja ein Seminar hier und keine Schule, wo der Lehrer nur von vorne erzählt. Ich bin übrigens jetzt an einer christlichen Schule in Frankfurt, Mathe- und Informatiklehrer. Und deshalb machen wir jetzt was Aktives miteinander. Und das ist jetzt ganz wichtig, im Flüsterton, das heißt 5 Zentimeter vom Ohr des Nachbarn weg. Ihr habt jetzt 2 Minuten. Kurz ein oder zwei Argumente. Was würdet ihr antworten auf die Frage? Es war jetzt ein interessantes physikalisches Phänomen. Das stelle ich auch immer wieder in meinen Klassen fest. Wenn einige anfangen, lauter zu sprechen, damit man überhaupt was versteht, dann geht das rum, rum, rum und der Noise-Level geht immer höher, immer höher. Und am Ende hat man 70 oder 75 Dezibel und die armen Lehrer, die das aushalten müssen. Aber ihr habt es gut gemacht. Eine Runde Mitleid. Haha. So, wir nehmen das ja ganz locker. Mögliche Antworten. Eben, wir haben eine Verantwortung für die Umwelt, deshalb geht es nicht. Wir müssen für die nächste Generation sorgen. Wir haben eine höhere Moral und Ethik. Wir können nicht so egoistisch sein. Oder Gott will ja eigentlich was anderes von uns. Aber ist das denn alles? Oder gibt es vielleicht noch mehr zu sagen? Zum persönlichen Ansatz. Ich habe mir verschiedene Trends oder auch Kulte angeschaut und die zeigen ja symptomatisch, was eigentlich Denkweisen sind, was so läuft in unserer gegenwärtigen Gesellschaft und Kultur. Hier einige: Gesundheit, Schönheit, Spiele, Sport, Internet, Technik, Esoterik. Und es gibt natürlich noch viele Dinge mehr. Jeder hat so seine Neigungen und was er gerne macht. Aber es kommt ja im Grunde auf eine gesunde Balance an und dass das Hobby nicht zum Götzen wird. Hier nur ein Zitat zur Gesundheit von Manfred Lütz aus seinem Buch Lebenslust. Unsere Vorfahren bauten Kathedralen, wir bauen Kliniken. Unsere Vorfahren retteten ihre Seelen, wir retten unsere Figur. Wir haben die neue Gesundheitsreligion. Wir kasteien uns mit Diät und Fitnessterror und vergessen darüber, was eigentlich das Leben ausmacht. Wir brauchen Spaß und unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt. Warum sind Stars oder Starlets so wichtig? Herbert von Karajan hat mal gesagt, die Menschheit hungert nach Schönheit und Liebe. Jeder von uns hat das in Sicht. Wir haben diese unstillbare Sehnsucht nach gesundem Leben, Schönheit, Freude, sozialen Kontakten, einfach einem perfekten Leben. Eben wie das gestern Abend gesagt wurde, das Glück, das ist das eigentliche Ziel. Und wir suchen eigentlich damit auch eigentlich das Unsichtbare auf der anderen Seite und was steckt hinterm Vorhang und wie sieht es dort aus. Was zeigt uns das? Und wenn Menschen sagen, die Neo-Atheisten sagen eben, es gibt keinen Gott, Gott ist nur ein Virus, den sollte man beseitigen oder nur ein Hirngespinst oder nur ein Wunschtraum, kann das denn sein oder kann es eben auch umgekehrt sein, dass wir doch recht haben? Oder macht die Existenz einer unsichtbaren Welt doch irgendwo einen Sinn? Der Wunsch nach Schönheit, Liebe zeigt eigentlich, dass wir so programmiert sind und angelegt sind, dass wir Gott suchen, beziehungsweise es ist zumindest ein Indikator dafür. Das läuft natürlich auf der persönlichen Ebene. Wie sieht es im wissenschaftlichen Bereich aus? Und das wird ja heute immer sofort angeführt. Ja, die Evolutionstheorie hat bewiesen, dass es keinen Gott gibt, weil wir keinen brauchen und die Theorie läuft einfach so ab und damit kommen wir zurecht und das ist richtig so. Hier nur ein Schaubild, was das kurz veranschaulicht. Wir machen Messungen bezüglich sichtbarer, unsichtbarer Welt. Die werden erklärt durch Modelle auf der Grundlage von eben Grundsätzen und Denkmustern. Und das ist alles eingeschlossen in so einem Feedback- und Kontrollsystem. Wenn was nicht passiert, muss es eben korrigiert werden, dass das wieder stimmt. Nur gibt es natürlich einige Probleme dabei. Hier erstmal die Erfolgsgeschichte. Das war im Grunde bis vor 100 Jahren. Da hat man die großen Erfolge Newton, Leibniz, klassische Mechanik, Mathematik gefeiert und man war so in der Lage, alles quasi zu erklären. Und die Konsequenz daraus dann im philosophischen, im denkerischen Bereich waren zum Beispiel Rationalismus, eben alles ist durch Vernunft erklärbar, die Ratio, Atheismus, wir brauchen keinen Gott mehr, wir wissen es selber und wir können es besser, wir sind, oder humanistisch, der Mensch ist Gott, wir sind Gott und wir retten die Welt selber, oder Materialismus, alles ist Materie. Hätte die Geschichte dort aufgehört, dann wären wir heute in einer ziemlich schlechten Position. Weil wir hätten dann im Grunde wissenschaftlich als Christen nicht mehr viel zu sagen. Aber Gott sei Dank gibt es einen Ausweg. Und ihr seht, Einstein streckt die Zunge raus und sagt ganz locker, Echi Bechi, das läuft nicht. Und Einstein mit seiner Theorie, eben alles ist relativ und dann noch eins obendrauf, von Planck, seine Quantentheorie. Alles ist von Zufälligkeiten und Wahrscheinlichkeiten abhängig und das hat das Ganze vom Tisch gewischt. Viele Menschen haben das noch nicht verstanden. Ich sage auch manchmal ein bisschen spitz Theologen, weil, oder Geisteswissenschaftler, weil man sucht noch immer im Grunde nach der reinen, absoluten Wahrheit außerhalb von Gott und man denkt, ha, die ist wirklich irgendwo da und man braucht sie nur zu finden. Und man hat einfach diese Logik mit Ursache und Wirkung. Alles hat irgendwo eine Wirkung, deshalb eine Ursache, man schaut sich das an, man ordnet das zu, eins zu eins, dann ist man fertig. Leider funktioniert es so nicht. Und man kann im Grunde sagen, dass diese Logik entweder oder, also entweder das eine oder das andere, ist aufgehoben worden durch Einstein und Planck, dass wir eine Sowohl-als-auch-Logik haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das kann man im Grunde jedem Zweifler oder Atheisten sagen. Und die beiden besten Beispiele dazu sind das Licht. Ohne Licht säßen wir jetzt in der Finsternis. Und wir wissen, Licht hat eine Doppelnatur. Licht ist sowohl Welle als auch Teilchen. Oder Photon. Das akzeptiert jeder Wissenschaftler. Da würde kein Mensch drüber zweifeln. Das ist ein bombensicheres Argument. Und was hält ihr jetzt davon? Jesus hatte auch eine Doppelnatur. Er war Mensch und Gott zugleich. Also, was in der Naturwissenschaft möglich ist, warum kann es nicht in der unsichtbaren Welt möglich sein? Es ist zumindest eine Analogie. Noch ein Beispiel. Das ist quasi die Errungenschaft von Einstein gewesen. Ihr kennt das, E ist gleich mac zum Quadrat. Masse und Energie sind im Grunde gleich, obwohl sie verschieden sind. Ich habe etwas Masse, das ist eigentlich nicht Energie. Ich kriege Energie, wenn ich es verbrenne oder anders nutze. Und man sagt ganz banal, ohne Energie gibt es keine Masse, also keine Existenz. Es muss irgendwo an Energie festgemacht sein. Ist auch interessant in der Esoterik, alles dreht sich um den Begriff Energie, aber viele wissen gar nicht, was das ist, zumindest physikalisch. Und dazu ein Gegenbeispiel, wie ist es mit der Null? Die Null existiert nicht, weil sie hat keine Masse, aber in der Mathematik ist sie eine wohldefinierte und sinnvolle Größe. Ist doch ein Widerspruch. Das heißt, in jeder Schulklasse, ab der ersten Klasse, wird die Null oder ein bisschen später eingeführt, jeder gebraucht die, keiner macht sich Gedanken darüber, was das eigentlich bedeutet. Eigentlich ist es ein Gegenargument gegen langläufige Vorstellungen und zeigt, ja, es kann ja doch eine unsichtbare Welt geben. Und so stecken wir im Grunde, zumindest in den Naturwissenschaften, in der Sackgasse, weil wir können die Frage gar nicht beantworten. Und das heißt einfach, wir hantieren mit den falschen Werkzeugen. Ja. Ich kann ein Auto nicht mit Stricknadeln reparieren. Das geht nicht. sondern ich muss das richtige Werkzeug nehmen, die richtigen Schlüssel und so weiter. Und ich kann im Grunde auch sagen, dass wir mit unserer Vernunft, mit der Ratio an eine Grenze stoßen und wir kommen da nicht mehr weiter. Und das ist die Situation heute. Viele Wissenschaftler sagen, und das ist jetzt echt gemeint, ist kein Witz, wir wissen, dass wir nichts wissen. Zumindest, wenn sie ehrlich sind. Und zumindest auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Aber da muss man auch sagen, da steckt eigentlich eine Lobby dahinter. Man kann sich im Grunde nicht outen, weil dann schießt man sich selbst ins Bein bezüglich Forschungsgelder, Projekte, Aufträge und so weiter. Da steckt also der ganze Kommerz dahinter. Und so schwimmt man im Grunde weiter, wie Peter heute Morgen gesagt hat, auf dieser Bewegung, Welle irgendwo hin und man macht einfach mit. Aber man kann nicht aussteigen, weil man ein Rad in der ganzen Maschine ist. Das ist aus dem Buch von Alistair McGrath, der einfach sagt, dass ca. 40% der Naturwissenschaftler zumindest an die Existenz einer unsichtbaren Welt glauben. Warum? In einem Satz zusammengefasst, vieles, was wir heute in Naturwissenschaften beobachten, macht mehr Sinn mit einer unsichtbaren Welt anstelle einer sichtbaren, nur sichtbaren Welt. Warum? Man kann einfach gewisse Dinge nicht erklären. Und es gibt andere Hinweise, zum Beispiel Dualismus oder Symmetrieeigenschaften, die jeder akzeptiert. Und ist ja klar, wenn auf der einen Welt eine Welt gibt, gibt es auf der anderen eine Antiwelt. Materie, Antimaterie, Dave Brown, der schöne Roman. Warum kann es nicht symmetrisch sein? Und auf der anderen Seite gibt es quasi sowas Ähnliches, spiegelbildlich. Und Symmetrie ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft in der Naturwissenschaft. Soweit. Was machen die Philosophen? Ja, das sind eigentlich arme Leute. Der Begriff eben Philosophie, Sophie, Philo, Liebe zur Weisheit. Man kann auch im Grunde sagen, was ist Wahrheit? Oder, wie es auch eben gestern Abend ausgedrückt wurde, was ist der Stein des Weisen? Wie finde ich Glück? Wie kann ich die ganze Menschheit glücklich machen? Wie kann ich alle Probleme lösen? Da schüttelt schon jemand den Kopf. Quadratur des Kreises. Die Menschen haben sich natürlich viele, viele Gedanken gemacht. Eben, das ging eigentlich bei den Griechen natürlich los. Aristoteles, Platon, Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin und so weiter. Die haben eben sogenannte Gottesbeweise aufgestellt. War interessant, das nachzulesen. Aber das sind eigentlich alles so Ringbeweise, die eigentlich nicht zulässig sind. Das sind eigentlich keine realen Beweise. Und man kann das eben so nicht machen. Und es gibt es eben nicht, weil der wahre Grund wurde schon genannt, eben ein transzendenter Gott braucht im Grunde transzendente Werkzeuge, um das fest dingbar zu machen. Aber es gibt was sehr Interessantes, eben Immanuel Kant, ja, das ist vielleicht der größte deutsche Philosoph, und der hat also einen Gottesbeweis in Anführungsstrichen aufgefallen, und den finde ich super. Und dem kann man im Grunde jedem Zweifler, Atheisten auch so sagen. Und der geht wie folgt: Wir Menschen akzeptieren, es gibt eine Moral, eine höhere Moral, die außer uns steht. Also es gibt Gutes und Böses. Zweitens, wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden. Das wird heute natürlich auch angezweifelt, stellenweise, aber wir nehmen das mal an, wir haben die Freiheit. Dann das Dritte, und das ist jetzt das Harte, und das hat mich total gewundert, dass das Kant wirklich so gesagt hat: Ein Mensch hat die Pflicht, sich für das Gute einzusetzen, auch wenn er sein Leben verlieren sollte. Und das sagt nicht Christ. Weil die Moral, die Ethik so groß ist. Ich erinnere nur an Nazi-Deutschland. Und dann diese Einstellung macht ja nur Sinn, weil man kann ja dabei sein Leben verlieren, wenn die Seele dieses Menschen quasi weiterlebt, er stirbt als Märtyrer und er wird dann nach seinem Tod von Gott belohnt. Sonst wäre er ja verrückt, wenn er das machen würde. Warum soll ich meine Hand ins Feuer halten, wenn ich dafür keine Belohnung bekomme? Zumindest später, irgendwann mal. Ihr merkt auch, im Grunde hängt da auch die christliche Hoffnung drin, das Paradies und so weiter. Man kann vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Die Welt ist ungerecht. Die Welt ist ungerecht. Aber wenn es so etwas wie Gerechtigkeit überhaupt geben sollte, kann das nur möglich werden in einer Welt danach. Also die Schlussfolgerung, muss es eine unsichtbare Welt geben und einen Gott, der in der Ewigkeit für Gerechtigkeit sorgt. Und das ist die Hoffnung für alle Verfolgten, alle, die leiden, die jetzt leiden. Warum sollen sie das aushalten, wenn es später für sie keine Belohnung gibt? Was ist das andere Extrem? Und das hat ein Mensch bis zum Exzess quasi ausgelebt, eben Nietzsche, der mit aller Konsequenz gesagt hat, es gibt keinen Gott, Gott ist tot, Gott ist nur ein Traum, eine Idee. Was bleibt uns? Dann müssen wir das Business natürlich machen. Dann müssen wir die Jobs übernehmen, die anstehen. Und dann kommen solche Dinge raus wie den Übermenschen. Der Übermensch, der alles kann, der alles weiß, der alles regelt und so weiter. Ihr seht die Tendenz. Antichrist, der irgendwann mal diese Welt jobben wird. Und viele, viele schlimme Dinge, die damit zusammenhängen. Und mir geht es sofort so, wenn ich mir das klar mache, da sträuben sich mir alle Haare. Weil dann gibt es keine höhere Moral, Ethik und so weiter mehr. Und eben Nazi-Deutschland und Hitler haben das ja praktiziert. Dagegen, was sagt die Bibel? Und das ist im Grunde wirklich dann genau das Kontrastprogramm. Matthäus 4,4, die Versuchung Jesu, vom Satan angegriffen, persönlich. Ich bin ja dumm, wenn ich nur aufs Brot schaue, sondern ich lebe von allem, was Gott mir schenkt. Es gibt noch mehr als nur Materielles. Dazu einfach nur ein Beispiel. Jeder weiß, ein Neugeborenes braucht den persönlichen Kontakt zur Mutter. Es gibt ja da Untersuchungen, wenn ein Kind nach der Geburt von der Mutter getrennt wird und nur künstlich ernährt wird, entwickelt es ein komisches Verhalten und es bekommt auch einen wirklich bleibenden Schaden dadurch. Es braucht den körperlichen Kontakt zur Mutter, aber einfach auch diese Liebe. Und das ist ja das Eigentliche. Und Liebe selber ist ja ein transzendentes, das heißt ein übernatürliches Konzept, was wir haben. Damit sind wir beim biblischen Ansatz. Und die Bibel gibt uns klare Informationen dazu, als das inspirierte Wort Gottes, auch über die unsichtbare Welt. Und die Bibel gibt uns eigentlich noch ein anderes Bild. Sie sagt im Grunde, die unsichtbare Welt ist das Eigentliche. Und die sichtbare Welt ist quasi nur die Konsequenz daraus. So kann man auch Verse verstehen. Ich habe dich vor Ewigkeiten oder in grauer Vorzeit irgendwann geplant und jetzt bist du eben zur Welt gekommen. Gott hatte schon einen ewigen Plan für uns und das lag schon in der unsichtbaren Welt fest und dann wird es sichtbar in der sichtbaren Welt. Die Bücher Hiob, Daniel, Offenbarung zeigen das ganz klar. Und da wird im Grunde dann ausgesagt, was ist eigentlich real. Nicht real, was wir wirklich sehen können, manchmal schon, aber das Eigentliche ist das Unsichtbare. Hier eine Zusammenfassung von den wichtigsten Informationen. Eben Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und damit auch der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Eben mit der wichtigste Vers in der ganzen Bibel, 1. Mose 1,1. Einfach als eine Feststellung. Dann Gott ist Person dreieinig, jenseitig, diesseitig, allwissend, allmächtig, gut, gerecht. Man kann die Liste natürlich unendlich fortsetzen, unendlich nicht. Im Islam gibt es 99 Namen für Gott, die alle eine Eigenschaft zeigen. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild als Höhepunkt der Schöpfung mit Ehre und Herrschaft gekrönt. Und das ist der absolute Hammer. Da müssten wir uns im Grunde erstmal zurücklehnen und das nochmal uns vor Augen halten. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo alles hoppla hopp und schnell und so weiter gehen muss. Wir haben die Uhr, aber wir haben keine Zeit. Wir sollten uns mehr Ruhe gönnen und auch die Zeit nehmen zum Reflektieren und die Dinge, die Gott uns gibt, verdauen und daraus die Nahrung ziehen, die wir brauchen. Auch für unseren inneren Menschen, für unsere Seele. Die Nahrung für unsere Seele ist mindestens so wichtig wie unsere körperliche Nahrung. Dann das andere so, so wichtige für uns. Jesus wurde Mensch, er starb am Kreuz, ist auferstanden und er ist die Lösung für unsere Probleme. Und in Jesus finden wir die Antworten, die wir wirklich jetzt im Moment brauchen. Wir finden nicht alle Antworten. Viele Dinge wissen wir noch nicht, da müssen wir warten, bis wir in der Ewigkeit sind. Aber wir wissen schon einiges. Und Gott hat es so in seinem Plan vorgesehen. Da müssen wir geduldig sein, uns damit zufrieden geben. Aber wir wissen ausreichend genug. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und jetzt will ich im Grunde noch mal ein paar Details herausgreifen. Die Menschwerdung Jesu, seine Doppelnatur, ist ungeheuer wichtig. Und das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt, auch der Scheidepunkt, der Punkt, wo sich die Geister trennen. Da gibt es diese sogenannte Idiomenkommunikation. Das bedeutet einfach, die Attribute, die ich dem Menschen zuschreibe, gelten für Gott und umgekehrt. Das gibt uns im Grunde die Informationen, wie Gott wirklich ist. Und die Information im Neuen Testament, dass zum Beispiel Gott Liebe ist, das ist ja einzigartig in dem Sinne. Eben Agape-Liebe, die Liebe, die sich opfert. Kein Mensch kann größere Liebe zeigen, wenn er sein Leben opfert für andere. Und das hat Jesus getan. Oder hier wieder die Anknüpfung an Energie und Masse, dass das eben ein paralleles Beispiel im Grunde gibt, dass es zwei verschiedene Dinge sind, aber es ist doch die gleiche Sache. Im Kern ist es identisch. Und das zeigt im Grunde, da steckt mehr dahinter. Es gibt eine tiefere Beziehung, Intensität zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren. Ich habe lange über diesen Punkt nachgedacht. Und das beste Beispiel, was mir im Grunde gekommen ist, das ist mir gekommen bei der Geburt unseres ersten Kindes. Als ich das miterleben durfte, war mir klar, da läuft noch mehr ab. Und ich war total begeistert, hingerissen, im Grunde zu sehen, was Liebe, was Schöpfung, was die Vereinigung mit Gott und die Vereinigung von Menschen zustande bringen kann. Wahre Liebe, die Agape-Liebe, ist eben nicht nur einfach ein Satz, sondern sie gibt sich hin, sie empfängt und es gibt die Vereinigung. Auch und vor allem im geistigen und im seelischen Bereich. Da gibt es ja die schöne Beobachtung, Ehepaare, die schon lange zusammen sind, die werden sich ja immer ähnlicher. Warum? Weil da wird diese Vereinigung praktisch. Man übernimmt gewisse Verhaltensweisen, manchmal nicht so positiv. Naja, gut. Hier wird das jetzt nochmal im Detail aufgeschlüsselt. Was haben wir nach Aussagen der Bibel, dieses Mindmap dazu? Wir haben eine sichtbare, unsichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt besteht eben auf der linken Seite, das ist dann mehr die positive, Erzengel und Engel, andere himmlische Wesen. Und auf der anderen Seite die böse Seite, Satan und seine Dämonen und andere böse Geister. Bezüglich der Hölle wissen wir außerdem, dass Satan und seine Dämonen auch Geschöpfe sind. Und irgendwann sind die von Gott abgefallen und haben sich gegen Gott gestellt. Diese Stelle, Hesekiel 28, ist vielleicht ein bisschen wackelig, aber sie gibt zumindest eine Idee, was vielleicht da abgelaufen sein könnte. Aber Stolz und Hochmut spielt eine wesentliche Rolle. Eben Hochmut kommt vor dem Fall. Satan und seine Dämonen leben weiter als unsichtbare Wesen und haben ein gewisses Maß an Macht, aber sie sind nicht allmächtig und allgegenwärtig. Das heißt, als Christ kann ich im Grunde sicher sein und getrost sein. Ich bin durch das Blut Jesu beschützt und mir kann im Grunde nichts passieren. Dann noch ein paar Eigenschaften, und das ist eben auch sehr wichtig, dass Satan der Mörder von Anfang und der Vater der Lüge ist. Und er will irdisches und ewiges Leben zerstören. Das ist sein Ziel, bis zum bitteren Ende. Er ist der Widersacher, eben Satan, das griechische Wort, gegen alles Gute, Verursacher von allem Bösen, der Oberste der bösen Geister. Und eben auch der Durcheinanderbringer, der Diabolos, der Verleumder und Versucher. Er klagt uns an, er klagt Gott an, er will diese Zweifel streuen. Da hatte ich im letzten Jahr in Ankara in der Türkei viele Erlebnisse. Ich bin auch so ein paar Mal verleumdet worden. Und das ist hart, weil man kann da nicht so viel machen und man muss das im Grunde Gott abgeben. Satan will ganze Völker in seine Gewalt bringen. Das hat Peter heute Morgen angesprochen, Daniel 10. Satan verbreitet falsche Lehren, die eben Jesus nicht als König, Herrn anerkennen. Sie stellen sich gegen ihn. Satan verblendet mit einer Imprägnierung gegen das Evangelium. Satan nimmt das Wort Gottes wieder weg, wo es in die Herzen von Menschen gesät wird. Da möchte ich einen Moment stehen bleiben. Das habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Als ich eben vor 27 Jahren zum Glauben kam, habe ich denke, es waren 4 Tage mit Gott gerungen. Ich wusste es, ich soll meine Sünde bekennen, aber ich wollte es nicht, ich konnte es nicht. Und auf der einen Seite zerrte mich Gott und auf der anderen Seite zerrte mich das Böse in meinem Leben. Und deshalb, wenn ihr in dieser Situation steht und ganz ehrlich versucht, das Beste draus zu machen, gebt nicht auf, lasst euch nicht demotivieren und ja, versucht einfach, das mit Gott ins Reine zu bringen. Er ist Liebe, er ist gütig, er ist gnädig und er macht das Beste draus. Er lässt euch nicht im Stich. Satan nimmt Besitz von Menschen, um sie zu zerstören. Das ist einfach eben Okkultismus oder Besessenheit. Satan greift Jünger Jesu an. Das war auch für mich persönlich in diesen letzten Jahren in der Türkei ein sehr schwieriges Thema, wo ich also viele Erfahrungen machen konnte. Ich kann aber sagen, Gott war treu und er hat es immer so geführt, dass es irgendwie ging. Und ja, es hat dann ein gutes Ende gefunden. Gut, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, um das auch nochmal zu verstehen. Warum sind Menschen überhaupt so interessiert an dem Bösen, beziehungsweise warum macht uns das so neugierig? Da gibt es im Grunde Prinzipien und die sollte man sich nochmal genau vor Augen führen. Eben das Verlangen nach Leben. Jeder von uns will leben. Im Paradies stand der Baum des Lebens. Am Ende in der Offenbarung, wir werden eben Früchte bekommen vom Baum des Lebens, um uns zu ernähren. Wir werden eben nicht wir werden dieses Leben bekommen. Aber wenn wir es anders wollen wie Gott, sagt uns dann, ihr werdet keinesfalls sterben, sondern ihr werdet was ganz Besonderes erleben. Leider eine Lüge, oder? Gott sei Dank eine Lüge. Das Verlangen nach Macht. Wir wollen herrschen. Wir wollen selber bestimmen. Wir wollen das nicht aus der Hand geben. Wir sind Control-Freaks. Wir wollen es im Griff haben. Das war bei mir im zweiten Jahr im Bibelkurs. Ein Jahr später hat mich Gott im Grunde innerlich zerbrochen. Zerbrochen in dem Sinne, er hat mir meinen Egoismus zerbrochen und genommen. Und ich konnte das am Kreuz abgeben und sagen, okay, Herr, du bist jetzt meine Sicherheit, mein Chef und du sagst mir, in welche Richtung ich mein Leben führen soll. Dann das Wissen nach Wissen, das Verlangen nach Wissen, eben der Baum der Erkenntnis. Wir wollen wissen, wir sind neugierig, wir möchten den Sachen auf den Grund gehen. Und eben, ihr werdet eure Augen werden aufgetan und ihr werdet wissen. Das sind so die Hauptdinge oder im ersten Johannesbrief eben Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen. Das geht in die gleiche Richtung. Jetzt das Kontrastprogramm. Als Gläubige haben wir eigentlich da nichts zu fürchten, sondern wir haben Waffen, die wir anwenden sollen. Und das ist einfach nochmal ein Appell. Das kam ja heute Morgen auch schon durch, diese geistliche Waffenrüstung. Frage, welche zwei aktiven Waffen haben wir als Christen? Super. Nein, was war das zweite? Schild. Ja, das Schwert ist das Wort Gottes. Was ist das zweite? Ja, das Gebet. Welche Waffe ist das Gebet? Wisst ihr es noch? Wird damit eine Waffe verbunden? Ist nicht ganz so klar. Ne? Das kommt am Ende, beziehungsweise bei den Dings kommt es dazwischen. Auf alle Fälle. Wir haben eben das Gebet und das Wort Gottes. Und für mich, wenn es darauf kommt, ist immer wieder die größte Herausforderung, im Grunde auch in der Diskussion mit meinen Freunden oder mit Menschen, die einfach zweifeln und es nicht annehmen können oder wie auch immer die Fragen haben, wie kann ich die Wahrheit in Liebe sagen? Ich will sie ja nicht fertig machen mit meinen Argumenten. Ich will sie ja gewinnen. Und dass ich einen Menschen gewinne, kann ich nicht mit Argumenten rein nur schaffen, sondern ich brauche die Beziehung, die ich vorher aufbauen muss. Und dann kann ich einfach auch die Liebe praktisch werden lassen und es rüberkommen lassen. Gut, dann, wir haben dienstbare Geister. Das sind im Grunde, wie wir so sagen, die Schutzengel. Also ich glaube ganz stark an einen persönlichen Engel. Das gibt es auch in vielen anderen Religionen. Es kann durchaus sein, dass das so eine Urüberlieferung ist, die sich irgendwo fortgepflanzt hat. Ich glaube, dass jeder Mensch einen eigenen Schutzengel oder Schutzengel ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zumindest einen persönlichen Engel hat, der dir persönlich dienen soll. Dann wieder, was ist unsere Grundlage? Es ist das Kreuz Jesu und seine Auferstehung und Jesus hat gesiegt. Wir haben ein Happy End. Die Offenbarung endet mit einem Happy End. Wir haben am Ende den Sieg und die neue Schöpfung und wir sind ein Teil davon. Gut. Noch ein paar jetzt praktische Konsequenzen. Was bedeutet das? Wenn ich Jesus kenne und ihm nachfolgen will, habe ich im Grunde mit Okkultismus nichts mehr zu tun. Und da muss ich einfach mal schauen, dass ich da mein Leben eben sortiere, beziehungsweise damit aufhöre oder wie in Ephesus das ins Feuer werfe, einfach, dass ich das ablege. Das ist ganz wichtig, weil damit öffnet man ein Tor und damit kommen negative, böse Einflüsse in mein Leben, die ich vermeiden kann. Ich brauche das nicht, weil Jesus ist meine Sicherheit und was ich da suche, habe ich bei Jesus. Die geistliche Waffenrüstung ergreifen, dem Satan widerstehen, eben das die Versuchung Jesu, wie Jesus das gemacht hat, und unbeirrt am Glauben festhalten. Dazu noch eine Bemerkung zum Glauben. Der Glaube ist ja eine ganz besondere Sache. Zum einen ist der Glaube ein Geschenk, aber zum anderen ist es auch eigentlich eine Entscheidung von mir und ein Willensakt. Und so bezeichne ich das immer. Schaut mal her auf meine Hände, im Grunde ist es so, hier oben ist Gott, der will mich im Grunde retten. Und hier unten bin ich als Mensch. Und was man da im Grunde hat, ist wieder so ein Vorgang wie zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der Glaube ist die Verbindung, die Brücke zwischen Gott und mir, zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und so haben wir eine Vereinigung, eine Verschmelzung. Versteht ihr das? So kommt es zusammen. Und deshalb sage ich, der Glaube ist das kostbarste Geschenk, was ein Mensch bekommen hat. Es ist kostbarer wie Gesundheit, wie Materialismus und so weiter. Ich würde heute lieber, sage ich ganz ehrlich, ich würde heute lieber im Rollstuhl sitzen und gläubig sein als umgekehrt. Also ein schönes Leben haben, aber nicht gläubig sein. Weil der Glaube ist das wirklich das Kostbarste. Im Grunde neben der Bibel, dass wir Gottes Wort haben. Aber der Glaube ist der Schlüssel zu Gott, der Schlüssel zur unsichtbaren Welt und so weiter. Dann nochmal, ja, wie kann ich das im Grunde rausfinden? Welche Möglichkeiten gibt es denn? Dazu auch ein Zitat, das will ich auch nochmal zeigen. Das ist dieses Buch von Manfred Lütz, ist letztes Jahr rausgekommen. Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Ist ein katholischer Arzt, Psychologe, Therapeut und so weiter. Aber er hat sehr, sehr gute Argumente, die man im Grunde jedem geben kann und ja, es zum Lesen weitergeben kann. Ist also eine sehr, sehr gute Quelle. Und er sagt einfach, das Entscheidende ist, dass man eine Begegnung braucht. Das ist genau das mit der Beziehung. Woher weiß ich, dass mein Dream Man oder Woman überhaupt existiert? Ich muss ja irgendwo mal kennenlernen oder irgendwo mal sehen. Das heißt, ich brauche eine Begegnung. Es muss irgendwo eine Verbindung einfach mal geben. Und so ist es auch im Grunde mit dem Glauben und mit Gott. Wir brauchen diese persönliche Begegnung, dass ich auch in meinem Inneren, in meinem Herzen, in meiner Seele kapiere, wow, Gott ist wirklich da. Er existiert und ist nicht nur irgendwie was Reales, sondern er ist real da, wie ich jetzt meinem Nachbarn sehe oder wie hier das Gebäude real ist. Aber das muss ich in meinem Inneren verstehen. Eine intellektuelle Akzeptanz reicht nicht. Ich brauche diese praktische Erfahrung. Und deshalb ist diese Begegnung mit dem lebendigen Gott ist der Key, der Schlüssel. Eben Glaube durch diese persönliche Begegnung. Wenn jetzt einer von uns sagt, oh, das habe ich nicht gehabt oder ich bin mir nicht sicher, die Antwort ist einfach beten, darum ringen. Und ich sage mal so, einfach eine Leidenschaft für Gott entwickeln. Eben eine Passion for Christ. Wir sind oft so, wir begeistern uns für viele andere Dinge. Fußball, Autos, eben Schönheit, Aussehen und so weiter. Aber die Leidenschaft für Gott, wenn es den wirklich gibt, dann will ich doch wissen, wer er ist und was er macht und wie ich damit umgehen kann. Ich meine, so bin ich zum Glauben gekommen. Ich habe 2 oder 3 Jahre gesucht. Gut, das ist jetzt schon fast der letzte Punkt. Nochmal eben dieser Vers, wir leben nicht nur vom Materiellen, sondern auch, was uns Gott gibt, alles, was aus seinem Mund kommt. Und das ist ganz wichtig. Wie hat uns Gott gemacht? Er hat uns als Geschöpfe gemacht, aber über diesen Punkt hört man kaum etwas. Wir sind vor allem Geistwesen, wir sind Geistmenschen. Das heißt, in dir, in deinem Körper, ist ein Geist oder deine Seele, wir wissen ja nicht, wie wir das Ganze ein bisschen auseinanderhalten sollen, das ist das Wichtigste. Es ist nicht dein Körper. Ich sage das mal so extrem. Wir können natürlich ohne das eine nicht existieren, aber der Geist ist die Priorität. Und dann kommt im Grunde die Seele und dann der Leib. In so unserer heutigen Gesellschaft, deshalb der Anfang, eben Gesundheitskult, Schönheitskult, eben Aussehen und so weiter, wird es genau umgekehrt. Da sieht man genau die Lüge. Heute wird gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste, Hauptsache du fühlst dich gut und du bist gut gestylt. Wie es in deinem Innern ausschaut, manchmal sollte man vielleicht seine Freunde fragen, wie sieht es eigentlich in deinem Inneren aus? Was geht in deinem Inneren vor? Und das macht genau christliche Gemeinschaft aus. Wir sind kein Schönheitsclub oder ein anderer Verein, sondern wir kümmern uns vor allen Dingen um unser Inneres. Das ist unsere Hauptgabe. Das ist eigentlich der Leib Christi, wo wir uns umeinander kümmern. Deshalb dieser Vers, man könnte natürlich viele andere nehmen, und das appelliert an unsere Prioritäten. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kommt das andere. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Wir kämpfen damit. Wir denken immer, oh, wenn ich das jetzt nicht bekomme, das ist eine Katastrophe. Aber wir denken dann, Gott ist so ein Sklavenhalter, der uns irgendwie rumtreibt. Ganz im Gegenteil. Er ist ein liebender Vater. Er will, dass es mir gut geht. Und er gibt mir schon das, was ich brauche. Das ist einfach der Vertrauensschritt. Und das ist so mein Eidlingen-Motto. Es kommt noch von Schwester Hede. Viele von euch kennen das vermutlich. Da habe ich es das erste Mal so richtig gehört. Werde, was du bist. Und das ist eigentlich mein Aufruf an euch. Werde, was du bist. Deine eigentliche Berufung ist, als Kind Gottes zu leben. Und nicht nur das, sondern du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung für dein eigenes Leben. Du hast eine Verantwortung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, natürlich mit Gottes Hilfe, und das auszuleben. Wo immer du bist, an deinem Platz, mit deinen Gaben, Fähigkeiten, auch mit deinen Schwächen und Einschränkungen und so weiter. Aber Gott weiß das alles. Und das ist ganz wichtig für mich, eben das Königtum und Priestertum. Zu Priestertum gehört zum Beispiel eben Beten. Auch eben Anbetung, was ja eigentlich Gehorsam ist, aber auch König sein in meinem eigenen Leben, dazu gehören zum Beispiel die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, aber auch eben das Regieren oder auch das Amt zu lösen und zu binden. Ich kann Sünde vergeben, auch im Gebet für jemand anders. Aber ich kann auch sagen, nein, wenn du das jetzt nicht tust, wenn du das ablehnst, dann bleibt deine Sünde auch. Und du musst damit leben, mit aller Konsequenz. Du hast die Wahl. Und das muss uns auch klar sein. Das ist eine ernste Sache. Eben in meiner Bekehrung habe ich das erlebt, in diesem Kampf. Da habe ich gemerkt, wow, da gehen Dinge ab, die habe ich mir so nicht vorgestellt. Aber ich habe gemerkt, das ist Realität, so ist es wirklich. Und ich muss mich dem stellen, ich kann nicht weglaufen. Entweder so oder so. Eben dieser vielleicht etwas harte Satz, werde ganz sein oder lass es ganz sein. Und das möchte Gott von uns. Das letzte Schreiben an die Gemeinde in Kleinasien, die Sendschreiben eben, lau, weder heiß noch kalt. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir ein Leben haben in Fülle, in seinem Reich und wo er seinen Plan für uns entwickeln kann. Und das ist wirklich spannend. Das ist Dynamik pur, also da geht dann die Post ab. Ich meine, das kann ich aus meinem eigenen Leben sagen oder im Leben meiner Kinder auch sagen, das ist total spannend. Und das ist für mich eine Riesenfreude, einfach das zu sehen und auch mit euch zu reden und zusammen zu sein und einfach das zu sehen. Gott ist real, er handelt, er wirkt, so wie wir das brauchen. Eben Jesus sei alle Ehre, er ist unser König und unser Herr. Gut, dann bete ich noch kurz. O Herr, du bist wunderbar, wir beten dich an, du bist einzigartig, du bist alles, was wir überhaupt denken, fühlen, schmecken können. Herr, du bist einfach derjenige, nach dem wir lechzen, nach dem wir Ausschau halten, den wir suchen, auch in anderen Menschen. Herr, und du hast uns wunderbar gemacht, wir wollen dir alle Ehre dafür geben. Wir preisen dich. Herr, du bist einzigartig. Und Herr, wir wollen dir wirklich die Ehre geben für alles. Auch, Herr, für dieses Treffen, für unser Leben, dass wir hier sein können, dass wir uns mit dir beschäftigen können. Herr, und ich bete, dass du wirklich real wirst in unserem Leben, dass du uns eine ganze Hingabe, eine ganze Leidenschaft für dich schenkst. O Herr, lass uns aufwachen, lass uns wach werden, dass wir deine Realität wirklich ergreifen können. Herr, danke, dass du mit offenen Armen dastehst. Du willst uns in die Arme nehmen, du willst uns umarmen, du willst uns einen Kuss geben, du willst uns Wärme schenken, Liebe schenken, das, was wir auch im Inneren brauchen. Herr, hab du Dank dafür. Und so, denken wir an alles, was du wirklich tust in unserem Leben. Herr, lass es reifen, lass es heranbringen, das, was du möchtest, die Frucht des Geistes, Glück und Freude, aber auch, Herr, was wir tagtäglich brauchen. Herr, ich danke dir und Herr, ich möchte dir alle, wirklich alle Ehre geben. Herr, du bist super. Amen.